Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem zweiten Teil Die Lehre der Naherwartung, den ersten Teil des sechsten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 6 – Die Schwurformel der Prophetie. In 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 8 lesen wir: Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. In seinem letzten Brief schwört der Apostel Paulus Timotheus sozusagen darauf ein, die gute und gesunde Lehre im Blick auf die Wiederkunft Jesu zu verkündigen. Die Wiederkunft Jesu und sein Reich auf Erden sind das große Ziel. Timotheus soll im Hinblick darauf seine Arbeit tun, zu jeder Zeit für diesen Auftrag eintreten und sich durch nichts davon abhalten lassen. Wie weit hat sich doch die Christenheit von diesem Auftrag und von dieser Blickrichtung entfernt? Sie handelt allzu oft nach den völlig unbiblischen Gedanken: Das passt jetzt nicht, das ist zu krass, das macht den Leuten nur Angst. Das sollte man nicht überbetonen. Der ganze pastorale Dienst und Lehreinsatz innerhalb der Gemeinde, 1. Timotheus 3, Vers 15, findet im Blick auf die Wiederkunft Jesu statt. Und alles sollte zur Zurüstung der Gemeinde für diese Wiederkunft geschehen. In 1. Timotheus 6, Vers 14 lesen wir, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und in Titus 2, Vers 13 lesen wir, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 8, stellt uns dazu vor drei Argumente. Erstes Argument, die Sicherheit seiner Wiederkunft. In 2. Timotheus 4, Vers 1 heißt es, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Wie ernst eine Sache ist, steht immer in Relation zur Autorität der Person, in dessen Dienst man steht. Wenn eine Zivilperson am Straßenrand steht, um Autos anzuhalten, würde man es sich unter Umständen dreimal überlegen, ob man Folge leistet. Sobald es aber ein Polizist in Uniform ist, würde man ohne Zögern folgen. Und wie erst ist es dann, wenn es um Gott geht? Jesus wird ganz sicher wiederkommen, um seine Königsherrschaft anzutreten. Ich möchte hierzu noch andere Übersetzungen erwähnen. In der Menge-Übersetzung heißt es, bei seiner Erscheinung, seiner Wiederkunft und bei seiner Königsherrschaft. In der Gute-Nachricht heißt es, so gewiss Christus erscheinen und seine Herrschaft aufrichten wird. In Hoffnung für alle heißt es, der wiederkommen wird, und sein Königreich aufzurichten. Und in der neuen Einheitsübersetzung heißt es, im Blick auf seine sichtbare Wiederkunft und die Aufrichtung seines Reiches. Das Wort für Erscheinen bedeutet auch Hervorleuchten und bezieht sich immer auf die sichtbare Erscheinung der Herrlichkeit Gottes. Es geht entweder um die vergangene Erscheinung bei seinem ersten Wiederkommen, Kapitel 1, Vers 10, oder wie hier um die zukünftige Erscheinung zur Aufrichtung seines Königreiches. Vergleichen Sie dazu 2. Thessalonicher 2, 8, 1. Timotheus 6, 14, 2. Timotheus 4, 8 und Titus 2, Vers 13. Die Offenbarung dreht sich als letztes Buch der Bibel sehr kompakt um diese zukünftige Aufrichtung des Königreiches Jesu auf Erden. In Offenbarung 11, Vers 15 lesen wir, und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und in Offenbarung 12, Vers 10 steht, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Das ist die Erfüllung von Psalm 2. In Offenbarung 19, die Verse 6 und 7 heißt es, und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Vergleichen Sie dazu auch Daniel 7, die Verse 13 und 14. Leider richten sich immer weniger Christen ernsthaft auf die Wiederkunft des Herrn und sein zukünftiges Reich auf Erden aus, obwohl die Bibel uns dazu auffordert. Sie beschwört uns regelrecht, daran zu denken und dafür zu handeln. Die gesamten Gemeindestrukturen und alle damit verbundenen Dienste bewegen sich immer im Licht der Tatsache, dass Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Die Gemeinde steht in Verantwortung des wiederkommenden Herrn aller Herren. Sie dient ihm in dieser Verantwortung. Sie verkündigt in dieser Verantwortung. Sie redet ins Gewissen, sie ermutigt und sie ermahnt, zu jeder Zeit im Blick auf diese Verantwortung. Und das sollte sie nie aus dem Auge verlieren. Bei seiner sichtbaren Wiederkunft wird der Herr die Lebendigen und die Toten richten. Dieses Gericht steht in Verbindung mit der Aufrichtung seines Reiches, beziehungsweise seiner Königsherrschaft und weniger mit der Entrückung und Auferstehung der Gemeinde. Das bedeutet, dass die Christen es bei ihrer Verkündigung vor Augen haben müssen, dass einst alle Menschen vor dem Angesicht Gottes erscheinen müssen. Dieses Gericht wird mit der Wiederkunft Jesu eingeleitet. Bei der Wiederkunft Jesu werden zuerst die Gläubigen aus der großen Trübsal auf Throne gesetzt und die Märtyrer auferweckt und als Regenten im messianischen Reich eingesetzt. Offenbarung 14, die Verse 1 bis 5, Offenbarung 20, Vers 4 sowie Daniel Kapitel 7, Vers 9. Diese gehören alle zur ersten Auferstehung. Offenbarung 20, die Verse 5 bis 6. Dann werden die lebenden Juden und die Lebenden aus den Nationen gerichtet. Daniel 12, die Verse 1 bis 2a, sowie Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Und schließlich am Ende der 1000 Jahre werden alle Toten gerichtet. Offenbarung 20, Vers 5 sowie die Verse 11 bis 15 und Offenbarung 21, Vers 8. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird. 2. Timotheus 4, Vers 1. In der Offenbarung geht es immer wieder um das ehrfurchtgebietende, heilige Angesicht Gottes bzw. Jesu Christi. Offenbarung Kapitel 1, 16, Kapitel 6, 16, Kapitel 20, 11 sowie Kapitel 22, Vers 4. Wir steuern geradewegs auf die Ereignisse der Offenbarung zu. Unsere Verantwortung liegt unter anderem darin, die Menschen darüber zu informieren und auf das Evangelium aufmerksam zu machen, egal ob es passend erscheint oder nicht, egal welche Gegenargumente man vorbringt. Zweites Argument, der Wandel der Zeit. In 2. Timotheus 4, die Verse 3 bis 4 heißt es: Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Es ist wichtig, das Wort Gottes kompromisslos zu verkündigen, weil Jesus wiederkommt, weil es ein Gericht gibt und weil es im Hinblick auf den Wandel der Zeit wichtig ist. Es geht hier um die Entwicklung in der Christenheit. In Zukunft werden sich Christen nämlich gegen die gesunde Lehre der Bibel stellen. Sie werden sie nicht mehr ertragen können. Sie ist ihnen zu radikal, zu fordernd, zu unbequem, zu streng, zu kompromisslos, zu einseitig. Und daher wollen sie sich den Forderungen der Bibel nicht mehr unterwerfen. Sie strecken sich nach Botschaften aus, die ihrer inneren Haltung entgegenkommen, die ihre Seele streicheln und ihre Lüste befriedigen. Die neue Luther-Übersetzung übersetzt diese Verse so: Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. So lautet zum Beispiel der vielsagende Titel eines ökumenischen Gebets- und Liederbuches für die Grundschule »Mitten unter uns«. Es wurde im Auftrag der beiden religionspädagogischen Zentren Heilsbronn, evangelisch, und München, katholisch, vom Verlag Moritz Diesterweg herausgegeben. Neben Inhalten aus Christen und Judentum bekommen die Grundschulkinder auch einen Einblick in die Religion der, in Anführungsstrichen, Rechtgläubigen. Auf den Seiten 154 und 155 unter der Rubrik »Gebete, die Muslimen wichtig sind« findet sich folgendes, in Anführungsstrichen, nettes Liedchen zum Mitsingen. Hier die erste Strophe. Es gibt nur einen Gott, Allah, den Herrn der Welt, und er gab uns die Schrift, die uns zusammenhält. Als Gottes Wort gibt der Koran die Richtschnur unseres Handelns an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Muhammad, Dura Suluhu, Allahu Akbar. Welche aufrichtigen Christen können da immer noch mitmachen? Gemeinden wählen ihren Pastor oder die Leiterschaft nicht mehr nach biblischen Kriterien aus, sondern nach ihrem Geschmack. In christlichen Großveranstaltungen werden Redner und Rednerinnen eingeladen, mit denen man sich in Anführungsstrichen amüsieren kann. Redner hingegen, die über das Gericht sprechen, werden ausgeladen. Eine sich im Abfall befindliche Christenheit wird sich von der Wahrheit abwenden. Andere Übersetzungen sagen ablehnen, nicht mehr Gehör schenken und sich stattdessen lieber Legenden zuwenden. Andere Übersetzungen sagen Fabeln, Mythen, Spekulationen. Sie werden sich fiktiven Dingen zuneigen, die im Gegensatz zu Tatsachen stehen. Dazu gehören auch falsche Ansichten, Ideologien und Philosophien, die nicht der biblischen Wahrheit entsprechen. Wie viele Sekten haben sich im Laufe der Jahrhunderte ins Christentum eingeschlichen oder sich daraus entwickelt? Beobachten wir nicht heute eine großflächige und starke Zunahme von Kompromissbereitschaft innerhalb der Christenheit? Das Wort Wohlfühlchristentum ist zu einem gängigen Begriff geworden. Man will die Dinge nicht mehr so ernst nehmen. Man sucht sich nur noch das Geschmeidige aus. Von ernster Hingabe, Nachfolge, Buße, Abkehr von Sünden will man nicht mehr viel wissen. Das Bibelstudium wird kleingeschrieben und andere Dinge werden an dessen Stelle gerückt. In einem Kommentar heißt es: Viele verwerfen heutzutage das, was sie als Teil der paulinischen Theologie beschreiben. Sie wollen sich nicht der gesunden Lehre stellen oder auf sie hören und erfüllen so die Voraussage dieser Verse. Drittes Argument: die Belohnung. In 2. Timotheus 4, die Verse 6 bis 8 heißt es: Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Es ist wichtig, das Wort Gottes kompromisslos zu verkündigen, weil Jesus gewiss zurückkommt, wegen des Wandels der Zeit und im Hinblick auf die Belohnung. Auch hier lohnt es sich, verschiedene Übersetzungen zu zitieren. Die Menge-Übersetzung sagt, die sein Erscheinen lieb gehabt, mit Liebe erwartet haben. Die Einheitsübersetzung sagt, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Die Gute Nachricht übersetzt, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt. Die Neues Leben-Übersetzung sagt, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Die Übersetzung von Roland Werner sagt, sondern all denen, die voller Liebe auf sein Erscheinen warten. Und die Muhl-Übersetzung sagt, ja für wahr, und nicht nur mir, sondern auch allen, die ihre ganze Liebe auf seine Erscheinung gerichtet haben. Paulus stellt Folgendes in Zusammenhang. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wir können uns nun fragen, warum er nicht auf seinen Glaubenskampf aufmerksam gemacht und bezüglich der Belohnung darauf hinweist. Jeder, der so kämpft wie ich, bekommt die Krone der Gerechtigkeit. Stattdessen weist er auf die Liebe zur Wiederkunft Jesu. Diese kann man nicht von seinem Glaubenskampf trennen. Vom Anfang bis zum Ende war das ganze Leben des wiedergeborenen Paulus sein Dienst, seine Hingabe, sein Kampf, sein Einsatz, sein Glaube, motiviert von dem Blick und ausgerichtet auf die Wiederkunft Jesu. Die Naherwartung hat sein ganzes Leben und seinen ganzen Dienst geprägt. Das sollte bei uns nicht anders sein. Darauf weist der Text hin. Paulus war verliebt in die Wiederkunft Jesu. Wenn jemand in etwas verliebt ist, wird ihn das beherrschen. Sei es nun die Liebe zu einer Sache, Hobby, Motorrad, Sammler und so weiter, oder die Liebe zu einer Person, Freundin, Freund, Ehepartner. Man wird sich viel damit beschäftigen, Tag und Nacht daran denken, sich darum bemühen und alles wird sich darum drehen. Wir dürfen auch verliebt sein in die Wiederkunft Jesu. Viele Christen gehen sehr behutsam mit diesem Thema um. Sie warnen vor einer Übertreibung, sie mahnen zur Vorsicht und sie warnen vor denen, die sich ihrer Ansicht nach zu viel mit dem Thema der Prophetie befassen. Die Bibel aber macht an etlichen Stellen deutlich, dass man sich nur zu wenig damit befassen kann. Wir werden nie vor einem zu viel gewarnt, wohl aber vor einem zu wenig, vor der Haltung, mein Herr kommt noch lange nicht. Matthäus 24, Vers 48. William Carl schrieb in Fest und Treu, drei eindrückliche Gleichnisse in der Endzeitrede des Herrn veranschaulichen, welche falschen Reaktionen es auf den scheinbaren Verzug seines Kommens geben kann. Da ist von einem bösen Knecht die Rede, der ausgiebig feiert und sogar seine Mitknechte schlägt, und von einem faulen Knecht, der sich weigert zu arbeiten. Und das Gleichnis von den 10 Jungfrauen zeigt anhand der Eingeschlafenen, dass Schläfrigkeit vielleicht die größte Gefahr ist, wenn wir auf unseren Herrn warten. Aber ist es nicht lieblos und verletzend, die versprochene Ankunft des Geliebten zu vergessen? Das Nachkriegsdrama »Draußen vor der Tür« von Wolfgang Borchert gibt einen erschütternden Einblick in die Gefühle dessen, der wiederkam, aber nicht mehr erwartet wurde. Nichts ist schlimmer, als im Herzen derer gestorben zu sein, die man liebt. Wie sehr schätzt Jesus es daher, wenn wir ihn sehnlich erwarten? Der 2. Timotheusbrief ist das Testament des Paulus, das er kurz vor seinem Tod schrieb. Kapitel 4, Vers 6. In einem Testament legt man besonders viel Wert auf das Wichtigste. Oft erkennt man am Ende seines Lebens rückblickend, was man besser nicht getan hätte und was man besser hätte tun sollen. Doch Paulus triumphierte am Ende seines Lebens über seinen Einsatz im Blick auf die Wiederkunft Jesu und er hatte seine Belohnung vor Augen. Diese Belohnung sah er aber für alle, die die gleiche Einstellung haben, wie er sie hatte. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Der Apostel Petrus machte es übrigens ebenso. Der 2. Petrusbrief ist das Testament des Petrus. Er schrieb ihn kurz vor seinem Tod. 2. Petrus 1, Vers 14. Auch Petrus forderte in diesem Zusammenhang dazu auf, sich eindrücklich mit der Wiederkunft Jesu zu befassen. In 2. Petrus 1, Vers 16 und 19 lesen wir, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Gott, der Heilige Geist, unterstreicht sozusagen doppelt, worauf es in unserem Leben ankommt und worauf wir ausgerichtet sein sollen. Wie soll der Dienst im Blick auf die Wiederkunft Jesu aussehen? Erstens, der Dienst soll kompromisslos geschehen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. 2. Timotheus 4, Vers 2. Erstens, verkündige das Wort. Das heißt, man soll nichts auslassen, es geht um den ganzen Ratschluss Gottes. Zweitens, tritt dafür ein. Man soll sich nicht davon abbringen lassen, sondern dabei bleiben. Drittens, es sei gelegen oder ungelegen. Das heißt, man soll es zu jeder Zeit verkündigen, gleichgültig, ob es anderen passt oder nicht, oder ob der Zeitpunkt dafür günstig oder ungünstig erscheint. Viertens, überführe. Das heißt, man soll die Menschen von der Wahrheit überzeugen und ihnen Christus beweisen. Apostelgeschichte 9, Vers 22. Fünftens, tadle. Man soll sie zurechtweisen, ihre falschen Vorstellungen oder Einstellungen und Lebensweise korrigieren. Sechstens, ermahne. Das heißt, man soll auch ermutigen, aufbauen und anspornen. Siebtens, mit aller Langmut und Belehrung. Das heißt, man soll nicht müde werden, den rechten Weg aufzuzeigen, nicht aufgeben, Geduld mit den Zuhörern haben und bei der überzeugenden Unterweisung bleiben. Eine Parallelstelle im Alten Testament in Jesaja 58, Vers 1 drückt dieses Prinzip so aus. Rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Zweitens, der Dienst soll nüchtern geschehen. In 2. Timotheus 4, Vers 5 heißt es, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Angesichts der Menschen, die in kommender Zeit gemäß den Versen 3 und 4 in unnüchterner Art und Weise ihre Ohren von der gesunden Lehre abwenden, sich Lehrer herbeischaffen, die nur wohltuend reden und sich mit Unwahrheiten beschäftigen, soll Timotheus nüchtern bleiben. Er soll ein klares biblisches Urteil beibehalten und sich nicht durch Anfeindungen oder Gegner verunsichern lassen. Unnüchternheit ist ein Kennzeichen der Endzeit. Timotheus soll sich gegen die Widrigkeiten nicht zur Wehr setzen, sondern sie erdulden. Wie gerne setzen wir doch auf Selbstverteidigung, was aber nicht unbedingt ein Kennzeichen der Gesinnung Jesu ist. Für die Wahrheit der Lehre sollen wir zwar kämpfen, nicht aber für uns selbst. Des Weiteren soll er das Werk eines Evangelisten tun, das heißt, den Auftrag als Verkündiger des Evangeliums treu ausführen. Bedeutet dies, dass er innerhalb der Gemeinde evangelisieren soll, wenngleich Paulus in den Timotheusbriefen so viel von der Weitergabe und Wichtigkeit der Lehre spricht? Paulus selbst hat in den Gemeinden praktisch nie evangelisiert. Er ging hin und evangelisierte, meistens in Synagogen oder auf öffentlichen Plätzen, und Menschen kamen zum Glauben. Dann scharte er die Glaubenden um sich, es kam zur Gründung einer Gemeinde und daraufhin lehrte bzw. unterrichtete der Apostel sie. Dies ist gut in der Apostelgeschichte nachzulesen. Ein Beitrag zur effizienten Evangelisation ist der biblische Unterricht und die Weiterführung innerhalb der Gemeinde. Die Gemeindeglieder gehen dann hin und erreichen ihre Mitmenschen, weil sie selbst ein gutes Fundament des Evangeliums haben. Gemeinden, in denen nur evangelisiert wird, kommen im Wachstum selbst kaum weiter. In 2. Timotheus 2, Vers 8 sagt Paulus, nach meinem Evangelium. Paulus hat aber nie ein fünftes Evangelium verkündet. Was ist damit gemeint? Das bedeutet nichts anderes, als dass alle Pastoralbriefe des Paulus gleichsam auch Evangelium sind. Und das soll Timotheus verkündigen,
bzw. lehren. Dass er diesen Dienst völlig ausrichten soll, wie es in 2. Timotheus 4, Vers 5 heißt, macht dies auch deutlich. Der Zusammenhang zeigt, dass er jeden Aspekt dieses Dienstes berücksichtigen muss. Er soll den ganzen Ratschluss im Evangelium lehren. Dieser gesamte Ratschluss steckt in den neutestamentlichen Lehrbriefen und diesem Ratschluss ist die Gemeinde verantwortlich. Drittens, der Dienst soll zielgerichtet geschehen. In 2. Timotheus 4, Vers 6 heißt es, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Wir spüren nichts von Resignation oder Enttäuschung oder davon, dass Paulus mit seiner Naherwartung einen Fehler gemacht hätte. Der Apostel hatte die Wiederkunft Jesu nicht erlebt. Dennoch war es ihm wichtig, sich danach auszustrecken, die Verse 7 und 8. Nun aber würde er sterben. Dieses Sterben bezeichnete er interessanterweise nicht als Abbruch, sondern als Aufbruch. Ich las einmal den Spruch, was ist die Steigerung von Sterben? Aussterben. Bei einem Christen ist es in Wirklichkeit umgekehrt. Der Tod ist für ihn nicht der Abbruch des Lebens, sondern der Aufbruch in ein neues Leben. Er stirbt nicht und stirbt erst recht nicht aus, sondern er lebt weiter in einem anderen Leben. Im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 23 heißt es so, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Sowohl diejenigen, die durch den Sterbensweg zu Christus gehen, als auch diejenigen, die ihn während ihres Erdenlebens wiederkommen sehen werden, gehen beide dieser Wiederkunft entgegen. Die einen durch die Auferstehung, die anderen durch die Entrückung. In Hinblick auf diese Wiederkunft und der damit verbundenen Belohnung sollen wir unseren Dienst und unser Glaubensleben ausrichten. Darum erklärt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Im Hinblick auf diesen Tag ist es von großer Bedeutung, dass wir uns nicht davon abbringen lassen, den guten Kampf weiterzukämpfen, den Lauf weiterzulaufen und zu vollenden, den Glauben zu bewahren und die Erscheinung Jesu lieb zu haben.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den ersten Teil des 6. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.